kann man zurückverfolgen bis, glaube ich, nach Ägypten oder noch weiter zurück, einen Erlöser verheißen. Und Erlösungshoffnung, Erlösungserwartungen gibt es immer da, wo Menschen unter Druck sind, wo Menschen leiden, wo Menschen Ausschau halten nach Hilfe, sei es persönlich oder als ganzes Volk. Und tatsächlich ist Israel so ein Erlöser verheißen worden. Das ist ein Wort, was im ganzen Alten Testament immer wieder aufblitzt. Einmal darin, dass Gott sich selbst als Erlöser vorstellt, seinem Volk, aber auch darin, dass ein Erlöser verheißen wird. Dass jemand kommen wird, ein Erlöser. Ich finde, wir sollten sehr gut das im Herzen bewegen und sehr tief sacken lassen, dass Jesus in erster Linie Erlöser ist, dass er Erretter ist. Und immer wenn wir mit Jesus ein bisschen mehr zu tun haben werden, oder zu tun haben, wird das eine Rolle spielen. Das heißt darin, dass er in unser Leben hineinhandelt, dass wir erlöst sind, erlöst werden, oder dass bestimmte Bereiche unseres Lebens befreit werden, dass da Erlösung geschieht. Oder sei es, dass wir einfach mit Jesus Gemeinschaft haben und merken, dass er Retter ist, dass er Erlöser ist, sodass er andere erlösen will, sodass andere diese Erlösung, diese Befreiung, dieses Befreiende seines Kommens auch erleben sollen. Als der Josef informiert wird von Gott darüber, dass seine Verlobte schwanger ist, das war ja im Schlaf, er war so unter Narkose sozusagen, also dass er nicht so allzu heftig reagieren konnte, da wird ihm dann auch gesagt, was es mit diesem Kind auf sich hat, wenn wir das in Matthäus 1 mal nachlesen wollen. Ist ja noch nicht Weihnachten, ich brauche nicht die ganze Weihnachtsgeschichte zu lesen, aber seien wir mal ehrlich, wir kennen sie sowieso, auch vor Weihnachten schon. Matthäus 1, Vers 21 wird über Maria gesagt, sie wird einen Sohn gebären und du, Josef, sollst seinen Namen Jesus nennen. Warum? Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden oder von ihren Sünden, dieses Volk. Und deswegen kriegt er diesen Namen Jeshua, diesen wunderbaren Namen, der über alle Namen ist. Ich glaube, dass vielen das gar nicht so klar ist vielleicht. Ich glaube sogar auch bei Christen gibt es da Nachholbedarf. Deswegen vielleicht ganz gut, wenn wir mal was von hören heute, lesen davon. Dass Jesus nicht nur gekommen ist, damit Vergebung für die Sünden geschieht. Also Bezahlung sozusagen geschieht, Sühnung für die Sünden. Sondern dass er gekommen ist, so wird es hier ganz eindeutig und ganz knapp, ohne Ergänzung, ohne Ausschweife genannt. Er ist gekommen zur Erlösung von den Sünden. Zur Erlösung von Ungerechtigkeit. Das ist nur ein Unterschied. Ich glaube, dass viele, und das können auch Kinder schon lernen, dass viele Gott und auch das Opfer Jesu und auch das, was Jesus getan hat, so kennenlernen und schätzen lernen. Ja, und dieser Glaube soll uns, auch wenn, bis wir alt werden, niemals geraubt werden, dass man bei Jesus Vergebung seiner Schuld bekommen kann. Vergebung für Sünden, die man begangen hat. Und das können sogar in gewissem Sinne auch unbekehrte Menschen erleben. Man kann um Entschuldigung bitten, man kann um Verzeihung bitten. Auch wenn man noch gar nicht Gottes Kind geworden ist. Habe ich keinen Zweifel daran, warum das nicht geschehen sollte. Aber etwas anderes ist es, Vergebung für die Sünden bekommen zu haben und immer wieder zu bekommen, immer wieder in Anspruch zu nehmen oder erlöst zu sein von Sünden, von Ungerechtigkeit, von dem Leibe des Todes, wie Paulus es einmal nennt. Das ist mehr, das ist Befreiung. Ja? Also, vielleicht kannst du deine Glaubenserwartung heute Abend an diesem Punkt etwas mehr erhöhen, auf ein anderes Niveau stellen. Wiewohl ich dir niemals den Glauben nehmen möchte, dass du immer wieder zu Jesus kommen kannst, immer wieder zu dem Gnadenthron kommen kannst, um Vergebung für deine Schuld zu empfangen. Dafür ist er ja gekommen, ist schon richtig. Aber er ist auch gekommen, um dich ganz frei zu machen, ganz frei zu setzen von dem Gesetz der Sünde, wie Paulus das nennt, und des Todes. Dass du rauskommst aus dem Sumpf. Dass du nicht immer wieder in dieselbe Drecktonne reingucken oder reinspringen musst. Sondern dass du davon wegkommst. Er ist gekommen und er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Sie dachten damals, er würde sie erretten von den Römern. Das war so die nahe Erwartung. Der Messias, wenn der kommt, der wird uns erretten von den Römern. Ja. Manche Christen hoffen, dass Gott sie errettet von ihrem Chef zum Beispiel. Oder von ihrem Mitbewohner. Oh, das ist hart. Mitbewohner ist so ein verschlüsseltes Wort. Ja. Nachbarn. Von irgendeinem grausamen Nachbarn. Es gibt Leute, die haben den Dreh raus. Die haben den Dreh raus, wie sie einen 0, nicht auf die Palme bringen können. Ganz eigenartig. Ich hab's irgendwie raus. Weiß auch nicht. Ja. Und die dachten, Gott wird einen von diesem und jenem erlösen. Ja klar, wenn man eine Prüfung hinter sich hat oder irgendeine bestimmte Phase, fühlt man sich wie erlöst. Gell? So erlöst von diesem, von jenem. Von Menschen erlöst zu werden, hoffen wir manchmal. Vielleicht. Aber es geht um dieses, um das Ding, dass wir wirklich frei sind, geistlich freigesetzt sind. Boah, das ist stark. Das ist stark. Paulus beschreibt in Römer 7 den Zustand von Gefangenschaft unter Sünde. Und natürlich gingen im Laufe der Jahrhunderte die Auslegungen natürlich auseinander über dieses Kapitel. Wer sich mit dem Römerbrief ein bisschen beschäftigt hat, weiß ja, dass vorher schon etwas über Erlösung steht. Danach noch mehr. Sodass Römer 7 eigentlich nur verstanden werden kann als eine Beschreibung des Paulus für einen Menschen, der gefangen ist in Sünde und der hin und her gerissen ist. Römer 7, ich lese mal Vers 22. Ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich nehme ein anderes Gesetz in meinen Gliedern wahr, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten, erlösen, von diesem Leibe des Todes. Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt kommt dieser Vers, wo dann manche sagen, aha, das zeigt diese Zwiespältigkeit des Christenlebens. Also diene ich, sklave ich nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch, aber dem der Sünde Gesetz. Aha. Soll man das so verstehen? Also klar, wenn die Christen am Sonntag in der Kirche sind, dann zieht sie irgendwie nach oben. Und sobald sie wieder in der Woche sind, zieht sie halt wieder nach unten. Und dann auf Wiedersehen, bis nächsten Sonntag. Dann zieht sie wieder nach oben. Und dann zieht sie halt wieder runter. Und dann zieht sie halt wieder nach oben. Ist das etwa so gemeint? Oder das ist ein Zwiespalt. Vielleicht kennen wir das. Aber es ist nicht das Bekenntnis eines erlösten, befreiten Christenlebens. Glaube ich nicht. Es ist ja im Griechischen übrigens dieses Ich nun selbst. Also diene nun ich selbst. Ego autos oder so, irgend sowas. Also eine doppelte, dreifache Betonung der ersten Person. Ich auf mich gestellt, ich selbst. Mit meinem Ich. Wenn ich auf meine Frömmigkeit, auf meine Kraft vertraue. Ja, oder auf mich selbst gestellt. Klar, da kommt dieser Zwiespalt dabei raus. Aber dann sagt der Kapitel 8, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer hätte das gedacht? Es mag eine ganze Reihe Christen oder ich sag mal christliche Menschen geben, ja, denen ich ja nicht den Glauben absprechen möchte, die aber irgendwie Christentum und auch das, was Jesus getan hat, so verstehen, er ist so die Tankstelle für Vergebung, die ich halt immer, wenn was schiefgegangen ist, anzapfe. Und ansonsten lebe ich halt in Sünde. Oder lebe ich halt irgendwie, das ist halt so. Ja. Aber hier wird gesagt, dass dieses Gesetz außer Kraft gesetzt wird. Dass es nicht bestehen bleiben muss, dass man immer wieder auf die Nase fliegen muss. Und ich sagte, es ist was total anderes, ob du sündigen musst oder ob du dich vor lauter Blödheit selbst dafür entschieden hast und dich nachher 8-mal ohrfeigen könntest. Pro Minute. Das ist ein Riesenunterschied. Du brauchst jedes Mal Vergebung, so oder so. Vergebung brauchst du so oder so. Aber es ist ein Riesenunterschied. Beim einen Fall stehst du noch unter dem Gesetz oder unter einer Bindung, unter einer Abhängigkeit. Im anderen Fall bist du wahrhaft frei, Kind Gottes. Und aus lauter Blödheit hast du dich irgendwie verleiten lassen, zu einem Fehl, wie Galater 6,1 steht, überreden lassen. Irgendwie dich geöffnet, eine Anfechtung. Ja. Meistens sind das ja solche Ketten von Ereignissen, die dann schließlich dazu führen, dass irgendein Mensch, der eigentlich frei ist, plötzlich einen Rückfall baut oder plötzlich auch als in irgendeinem Sündenbereich irgendeinen Schrott macht. Nicht weil er eigentlich es müsste. Das finde ich theologisch einen Riesenunterschied. Nämlich im einen Fall müsste man sagen, Leute, solange wir hier auf der Erde sind, bleiben wir Gebundene der Sünde. Man muss mindestens klar machen, dass die Kinder Gottes zur Freiheit berufen sind, auch im Galaterbrief. Zur Freiheit seid ihr berufen. Und damit ist nicht die Freiheit gemeint, dass man jetzt, wo man ja Jesus kennt, im Prinzip viel fröhlicher sündigen kann, weil man weiß ja, wo man mit der Sünde hingehen kann. Ja, wie im 1. Petrus steht, dass ihr die Freiheit, die ihr geschenkt bekommen habt, nicht zum Deckmantel für Bosheit nehmt. Das ist ja in Wirklichkeit Abhängigkeit vom Ego, Abhängigkeit vom Ich, Gebundenheit unter dem Gesetz der Sünde. Ist das ja freiwillig, sich zu vergötzen und abhängig zu machen. Er hat uns also errettet und erlöst von unseren Sünden, von Ungerechtigkeit. Titus 2 steht es, dass das auch der Plan Gottes ist. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und sie unterrichtet uns, unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Diese Verse zeigen, diese Formulierungen zeigen doch, dass da ist ein Kampf. Da wird kein Hehl draus gemacht, dass das nicht Schwierigkeiten mit sich bringen würde, dass es nicht auch Kampf bedeuten würde. Es geht nicht so einfach so. Aber es ist auch klar, man soll nicht einfach sagen, es geht nicht. Es ist möglich. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus, erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben. Warum? Nicht nur damit er uns die Sünden vergibt. Nicht nur. Noch mehr. Sondern damit er uns loskaufte, freikauft von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das also ihm gehört, ihm zur Verfügung steht, mit dem er agieren kann nach seinem Willen, das eifrig ist zu guten Werken. Also nicht gute Werke als Kompensation von schlechten, sondern als Ergebnis eines Reinigungsprozesses. Doch klar, wenn alle möglichen Bindungen und irgendwelche Abhängigkeiten und Sündenbereiche von uns abfallen, in dem Augenblick ist doch Freisetzung da, eine kolossale Freisetzung, eine Reinigung, Entschlackung von komischen Motiven im geistlichen Bereich, in säkularen Bereichen und plötzlich ist doch eine unglaubliche Freisetzung da, dass wir plötzlich die Werke Gottes tun können. Wir sind frei gemacht von dem Gesetz der Sünde, auch von dem Fluch des Gesetzes, wie es im Galaterbrief beschrieben wird. Wir werden herausgerufen aus Gefangenschaft. Gut, das ist diese Dimension, die auch dem Volk Israel prophezeit worden ist, bezüglich auch auf Rahmenbedingungen, in denen sie leben. Ja. Okay, das ist schon richtig, dass auch die Freisetzung, die Gott in unserem geistlichen Leben vornimmt, sich auch auswirken soll auf Freiheit in unserer Lebensbestimmung. Aber im Neuen Testament wurde sogar einkalkuliert, dass Leute, die Christen werden, Sklaven bleiben. Obwohl ihr Leben sich total verändert hat, kann es sein, dass welche Sklaven bleiben. So war das früher. Ja. Also das heißt nicht, dass Gott alles, was uns beengend erscheint oder unangenehm erscheint oder wie gesagt vorgesetzt oder irgendjemand, der uns querliegt, ja, dass wir das alles aufgrund der christlichen Freiheit abschütteln könnten oder so. Das wäre eine Illusion. Vielleicht sollen wir ja gerade darin in einer engen Situation beweisen, wie frei wir sind, freigebig, wie freiherzig, wie weit wir im Herzen sind. Das kann ja gerade auch ein Beweis unserer geistlichen Freisetzung sein. Aber es ist schon auch so, dass auch Veränderungen auch geschehen können und geschehen sollen. Und das ist einmal als Beispiel im Jesaja 43 von Gott gesagt. Jesaja 43, Vers 14, so spricht der Herr, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel gesandt und ich stoße herunter all die Riegel eines Gefängnisses und die Chaldeer zur Klage wird ihr Jubel. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, wie wir vorhin gesungen haben, euer König. Also der Erlöser erweist sich darin als Erlöser, als Retter, dass er stark ist, um Fremdbestimmungen zu brechen in unserem Leben, ein fremdes Joch zu brechen. Ja, die Salbung bricht das Joch, also einmal, aber auch diese Erlösungskraft Jesu in uns, die zerbricht auch Ketten von irgendwelchen Abhängigkeiten oder was gibt es alles, Co-Abhängigkeiten und was weiß ich was alles. Wo du determiniert bist, sag ich, von deinen Vorvätern. Ja. Schreibt Petrus, wir sind erlöst von dem Wandel nach der Väterweise. Das klingt gar nicht sehr pietätvoll. Es klingt so, als hätten die Väter so viel Mist gemacht, dass man sich schleunigst davon distanzieren müsste. Ich glaube schon, dass hier eine ganze Reihe Leute sind, die nicht unbedingt den Eindruck haben, dass ihre Väter oder Vorfahren ihnen ein super Vorbild hinterlassen haben. Was die Beziehung zu Gott angeht, den Umgang mit Menschen, den Umgang mit Ehepartnern, Kindern und so weiter, Eltern und so. Und natürlich muss da auch irgendwie eine Erlösung geschehen, auch dass wir nicht in einer Schiene einfach weiter funktionieren, die in einer Familie tradiert ist und sich festgefahren hat und in unserer Seele irgendwie von Kindesbeinen an kodiert ist. Ein Psychologe würde sagen, da gibt's nicht allzu viele Möglichkeiten, das noch zu verändern. Ja, wieso, was in den ersten Jahren geprägt ist, das bleibt dann so. Das ist eine wunderbare Aussage für die 20 Jahre in der Finsternis gelebt haben. Oder 40. Ich glaube schon, dass die Erlösungskraft auch da Veränderungen vornehmen kann und auch Dinge aushebeln kann, Prinzipien, irgendwelche ungeschriebenen Gesetze in Familien, die nicht unter dem Segen Gottes gestanden haben, dass da Befreiung, dass da Erlösung reinkommt. Und dass da diese Erlösungskraft etwas sprengt, einen Rahmen sprengt. Das ist sogar bei Jesus selbst so gewesen, dass da ein Rahmen gesprengt werden musste, damit er seiner Gottessohnschaft leben konnte. Nicht, weil er nicht untertan sein konnte, sondern weil da eine Begrenzung, eine Bedrückung war in seinem direkten Umfeld. Auch dazu möchte Gott uns erlösen und da sollen wir erlöste Menschen sein. Jeremia 50 könnt ihr auch zum Vergleich lesen. Jeremia 50, 33, das zeigt, dass Gott sein Volk sieht. Er sieht dich und mich, er sieht uns, er sieht die Gemeinden, er sieht den Zustand seiner Kirche. So spricht der Herr der Heerscharen, die Söhne Israel und die Söhne Juda sind alle zusammen Unterdrückte. Er nimmt das wahr. Und das Geschrei kommt zu seinen Ohren. Alle, die sie gefangen geführt, haben sie festgehalten, haben sich geweigert, sie freizugeben. Aber ihr Erlöser ist stark. Herr der Heerscharen ist sein Name. Zebaoth, Herr der Heerscharen heißt das. Der kann was verändern. Er wird ihre Rechtssache bestimmt führen, um dem Land Ruhe zu verschaffen, aber den Bewohnern von Babel Unruhe. Manche ertragen ungern die Seite des Zornes Gottes über die, die sein Volk unterdrücken. Aber das gehört zusammen. Der starke Erlöser, natürlich haut er dem Feind auf die Backe, der sich unterstanden hat, sein Volk festzuhalten. Lasst mein Volk ziehen, sonst geht es dir schlecht, Pharao. Das ist eine ganz klare Ansage, oder? Und wer da nicht mitmacht, der kriegt jetzt auf die Mütze. Ja. Und ist doch auch toll, so einen Erlöser zu haben, da einen starken Erlöser zu haben. Und auch der Feind, der muss ganze Segmente und Fraktionen Teile des Volkes Gottes freigeben, weil der Erlöser stark ist und weil er ringen wird, um sein Volk, das es freigesetzt ist, ihm zu dienen. In der Wüste und im verheißenen Land, dass es rauskommt aus Ägypten, aus dem Land der Sünde, Land der Knechtschaft. Hört mal, die Israeliten waren auch in Ägypten, waren sie auch waren sie auch Gottes Volk, oder? Seit wann sind die eigentlich Gottes Volk? Abraham, haben wir vorhin gesungen. Wie zu Zeiten Abrahams. Da ging es irgendwie los. Und Abraham hat dieses Volk sozusagen gesehen, wie es zustande gekommen ist. Und dann irgendwann, ihr wisst, Josef und so weiter, sind die nach Ägypten gekommen. Und da waren sie Gottes Volk. Seiner kostbaren Berufung, einer gigantischen Berufung. Aber sie waren unter Fremdbestimmung, in Sklaverei, in Knechtschaft gewesen, als Volk Gottes. Und das finde ich bemerkenswert, dass das geht. Das geht. Und es mag weite Teile des Christentums geben, des christlichen Volkes geben, ja, die einfach schon in die Gotteskindschaft hineingefunden haben, aber die unter dieser Fremdbestimmung irgendwie stehen, die irgendwie nicht freigesetzt sind für Gott. Die machen irgendwie immer irgendwas, was der Teufel will. Oder sie machen nicht das, was Gott will, weil der Teufel sie immer daran hindert. Und das kann doch nicht sein. Okay, wie gesagt, keine Verdammnis. Wir sind auch Volk Gottes. Aber Gott hat was anderes für sie vor. Er möchte sie freisetzen, dass sie ihm rückhaltlos dienen. Und das ist erstmal, deswegen hat er sie erstmal in die Wüste geführt. Da war nicht so viel Ablenkung, ja, kein Internet oder irgendwas. Ja, da war saubere Luft. Keine verseuchte, verpestete Atmosphäre oder so. Ja, ist doch manchmal so. Ja, manche müssen erstmal in die Wüste geführt werden, bis sie frei sind, nämlich frei sind, mal so richtig Gott anzubeten, immer wieder mal. Ja. Und dann hat er sie aber eigentlich in das verheißene Land geführt und erst dort hat sich eigentlich seine Macht geoffenbart. Erst dort wurde deutlich, was Gott mit diesem Volk für Absichten hat, was er vorhat. Ich glaube, wir haben nur einen sehr ansatzweisen Begriff von dem, was Gott tun kann, tun möchte. Weil, wie gesagt, viele Teile des Volkes Gottes runtergehalten werden, unterdrückt werden durch irgendwas, durch Sorgen der Welt, durch alles Mögliche. Aber auch durch Sünde, durch Fremdbestimmung oder durch irgendwelche Unterdrückungsmanöver von der Feindesseite aus. Und da hat Gott dir und uns Freiheit zugesagt. Und die Waffe ist das Gebet. Wir beten einfach, dass Gott das macht. Dass sich unser Erlöser als stark erweist. Nicht immer nur nach hinten, nicht immer nur den Dreck wegmachen. Immer den Dreck wegmachen. Okay, ist richtig, das bleibt dabei. Es bleibt dabei. Jesus vergibt Schuld. Ja, es bleibt dabei. Aber es ist nicht das Einzige, was er mit dir und mir machen möchte. Er hat noch ein bisschen was anderes noch vor. Ja, Kinder, also Eltern, die Babys haben, die gewickelt werden müssen, die möchten nicht das ganze Tag mit dem Kind sich nur beschäftigen in Form von Windel wechseln. Es gibt auch noch andere Beschäftigungen zwischen Eltern und Kindern, oder? Das kann nicht das Einzige sein. So ungefähr. Also davon möchte, also auch von solchen Fremdbestimmungen möchte Gott sein Volk und uns frei machen. Es gibt noch etwas, Gott möchte uns frei machen vom Tod. Er ist gekommen, um uns zu erlösen vom Tod. Vom Tod im Leben, vom Tod am Ende des Lebens, physischen Tod nicht unbedingt, aber vom zweiten Tod, vom geistlichen Tod, den Adam schon einkassiert hatte. Er möchte uns befreien vom Tod, von der Kraft des Todes, von der Macht des Todes. In Hebräer steht das, Hebräer, ich glaube 2,14 oder so. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat er auch in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod, durch seinen eigenen Tod, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Erstaunlich, gell? Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Also heute gibt es ja so eine eigenartige, subtile Bagatellisierung des Todes. Das ist so ein biologischer Zersetzungsprozess, der muss irgendwann kommen. Wir genießen das Leben vorher, soweit es irgendwie geht. Ja, und irgendwann ist halt Kiste, ab in die Kiste. Leute, man redet da ziemlich locker drüber und das Leben ist auch nicht mehr so hochgeachtet. Es ist schwer auch zu realisieren, wenn man hört, 50.000 beim Erdbeben umgekommen. Oder waren es 500.000? Diese 450.000 Unterschied, das macht mental nicht mehr so viel aus. Ich kriege das nicht in die, in die, gecheckt. Zieht mich so oder so runter vielleicht oder lässt mich so oder so kalt, weil ich eigentlich nur aus Versehen die Nachrichten erwischt habe, ich wollte eigentlich Sport gucken oder was. Also das ist etwas, was mit dem Tod zu tun hat, dass man heute einerseits so eigenartig leichtfertig lebt. Auch schon die Meldung übrigens, wenn Leute sich das Leben nehmen, ein berühmter Schriftsteller hat sich jetzt das Leben genommen oder so, ja, der ist gestorben und dann er wählte den oder irgendwie so, wenn er so eine Formulierung genommen, so, also das, so kann man auch ausscheiden, ja, aus dem Rennen. Ja. Und es wird damit bagatellisiert. Und das andere ist, dass es gleichzeitig so eine Kraft des Todes gibt. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ein 20-Jähriger irgendwie sich dann Angst hat davor, in 60 Jahren zu sterben. Hat er normalerweise nicht. Aber es gibt eine Verlustangst. Ja? Und der Tod ist ja nur das Ende vom Lied. Und davor gibt es alle möglichen Anzeichen des Todes, alle möglichen abnehmenden Monde. Ja? Also wo die Kraft nachlässt, wo man irgendwie keine Nerven mehr hat plötzlich oder das Gedächtnis nachlässt oder was weiß ich, das Gehör. Ja? Unsere 65-jährige Gehörbildungsdozentin in der Kirchen Musikschule hat uns immer erklärt, dass man mit 20 Jahren allmählich das Gehör abnimmt. Habe ich mich immer war nicht sehr ermutigend für uns, aber ich habe mich immer gefragt, was sie da auf diesem Lehrstuhl da macht. Gell? Naja, aber das Gehör nimmt angeblich ab 20 schon ab, ja? Wenn man viele Call and Worship Nights besucht hat. Dann wird vielleicht dieser Verfallsprozess etwas aufgehalten. Ja? Durch Gottes Gnade. Ja, aber alles, was so unsere Kräfte raubt oder auch Lebensqualität, Arbeitslosigkeit kann das sein, ja, zum Beispiel. Arbeitslosigkeit und dann plötzlich, und das sind alles so Todesgerüche, wo uns von ganz, ganz hinten, vom Ende her, irgendwas grüßt. Ja, man denkt, oh, was ist denn, wenn das jetzt nicht mehr, das war's jetzt vielleicht, oder wenn das nicht mehr klappt, oder wenn ich das nicht mehr kann, ja, oder wenn das nicht mehr geht oder so, ja. Und irgendwie dieses Abnehmen, das ist so, da über diesen Punkt wird sehr viel Macht ausgeübt, glaube ich, in der Werbung, in der Verherrlichung der unreifen Jugend, ja, oder so, weil das ist halt mit Tod zu tun, da hat man total Schiss vor, ja. Und da muss man immer versuchen, zur Jugend hin sich zu orientieren, ja. Und das ist damit gemeint hier mit Hebräer 14, 15, dass also Menschen gesteuert werden von der Macht des Todes in ihrem Leben, weil sie Furcht vor dem Tod haben. Furcht zu versagen, Furcht es nicht mehr zu bringen. Ja. Bei der Arbeit dann kommen dann plötzlich junge Spunte von der Uni, die mit PC im Kindergarten, im Sandkasten aufgewachsen sind, ja. Und die anderen haben sich das mühsam noch angezogen, ja. Ja, dann kommen dann die jungen Kerle und schnappen einem mehr oder weniger den Arbeitsplatz weg. Und man ist nur noch auf Schulung und macht sich völlig fertig, wenn man das gar nicht reinkriegt. Da lachen wir drüber. Was meint ihr, was noch alles kommt, bis wir soweit sind? Oder so. Da lachen uns dann die Hopper, die kleinen Hopper, die jetzt die Kids waren, die wir belächelt haben, wie süß die strampeln oder was die alles machen, die lachen uns später aus. Ein paar Jahre, hart ab. Und da hast du ausgedient, da bist du altes Eisen. Du musst ganz froh sein, wenn du dich mit Papierkorb leeren noch über Wasser halten kannst im Büro. Ja, dem jungen Kerl hier, die Lackschuhe küssen und unter seinem Schreibtisch rankrabbeln, nicht an, darf ich Ihnen den Papierkorb leeren? Dafür bringst du mir nachher noch ein bisschen bei, das Problem hier, ein Problem. Kleines PC-Problem, ja. Die Angst vor dem Tod steckt dahinter. Furcht vor dem Tod. Irgendwas nicht mehr zu können, nicht zu bringen oder so. In Beziehungen, die Angst davor, seinen Partner nicht mehr binden zu können. Alle Kicks, die es irgendwie gibt, hat man alles schon probiert. Es gibt nichts mehr. Das ist die Angst vor dem Tod der Beziehung, vor dem Tod, vor dem Abbruch, vor dem Ende. Und so hat Gott uns verheißen, dass er uns frei macht von Todesfurcht. Dass er dich frei macht, vor was zu versagen. Vor der Angst zu versagen. Und da irgendwie Lebensqualität deswegen einzubüßen. Er befreit uns von den Sünden, von Ungerechtigkeit, aus Gefangenschaft und Fremdbestimmung. Er befreit uns vom Tod. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Okay, das hat damit zu tun. Aber er befreit uns von dem, was der Adam versägt hat. Das ist auch vor dem ewigen Tod, vor dem geistlichen Tod. Befreit uns. Dafür ist er gekommen. Nicht nur um das, was wir vorher falsch gemacht haben, zu bereinigen, sondern damit wir frei sind von diesem Prinzip des Todes. Müsst ihr euch vorstellen, es gibt so zwei Spuren. Ja, zweispurig sind die Menschen, sind zwei Züge in der Menschheit unterwegs. Ja. Und der eine, der geht irgendwie in die Ewigkeit. Der geht immer weiter, ohne Aufhören. Und der andere, der fährt gegen die Wand. Ohne Prellbock. Der fährt gegen die Wand. Und die Frage ist, ob man früher oder später, wenn man das wahrnimmt oder sieht oder den anderen Zug wahrnimmt, warum auch immer, aus Angst vor der Wand, aus Freude über den Zug, der in die Ewigkeit führt, warum auch immer. Wisst ihr, das ist so egal, ob Leute Angst haben vom Tod, deswegen sich bekehren oder sich freuen an Jesus. Warum die sich jetzt bekehren, ist doch piepegal. Aber das Ergebnis ist entscheidend. Die Leute, die rechtzeitig umsteigen auf den anderen Zug, die fahren weiter. Und die anderen, die fahren einfach volle Socke gegen die Wand. Volles Brett. Und manche steigen früher um, manche machen es ein bisschen spannend. Ja. Die wollen sich noch ein bisschen Zeit gönnen, die lieben so diesen Nervenkitzel, ob sie noch die Kurve kriegen, sich noch zu bekehren, kurz bevor sie sterben oder so. Boah, Selbstironie. Du. Aber das ist die Sache, das ist die Sache. Und wir sind nicht berufen zum ewigen Tod. Deswegen sind wir auch nicht nur berufen, diese oder jene Sünde loszuwerden, sondern wir sind berufen, gereinigt zu sein von Ungerechtigkeit, freigesetzt zu werden, Leben aus Gott, von ihm gelenkt. Ja. Auf dem richtigen Trip, wenn du so willst. Ich meine es nicht, wo wir den Verstand verlieren, sondern auf dem richtigen Kurs, den wir dann auch halten. Dann sind wir befreit vom ewigen Tod. Okay, wir müssen vielleicht auch normal auch sterben, auch in die Kiste, wenn du so willst, letzten Endes. Kann sein. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben, und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn er stirbt. Mag sein, dass etliche von uns diesen physischen Tod schon gar nicht mehr erleben, die gar nicht wissen, was das ist. Ja, vor dem Thron Gottes werden Menschen versammelt sein, die wissen, was Märtyrertod ist, die wissen, was normaler alternder Tod ist, Unfalltod ist. Und es werden Menschen vor dem Thron Gottes sein, die den Tod nicht geschmeckt haben, die nicht wissen, was das ist, wie das fühlt. Und die an dem Punkt ahnungslos ist. Eine Generation, ein Ausschnitt aus der ganzen Menschheitsgeschichte wird das sein. Weil sie erleben, wie Jesus wiederkommt, sie in einem Augenblick verwandelt werden. Und da wird sogar dieser Satz wahr, dass der Tod verschlungen ist in den Sieg. Ja, in 1. Korinther 15 am Ende steht das. Das ist sogar wird demonstriert an dieser letzten Generation, dass sogar der physische Tod, körperliche Tod, keine Macht hat. Aber selbst wenn wir sterben sollten, wir sind von der Macht des Todes frei geworden. Das ist wunderbar. Wir sind zum ewigen Leben berufen. Zum ewigen Leben berufen. Das ist der Grund, warum ich an Jesus glaube. Also einer der Gründe. Das ist der Grund, warum es sich auch lohnt, auch manche Missbilligkeiten des Lebens zu riskieren oder zu wagen. Das relativiert alles. Und dazu bist du auch berufen. Das liegt daran, dass Jesus nicht eine zeitliche Erlösung erworben hat, sondern, wie es in Hebräer 9 steht, eine ewige Erlösung, eine dauerhafte Erlösung. Und es liegt daran, dass er einen Preis für diese Erlösung, für diese Freisetzung mit all diesen Aspekten, die ich hier versucht habe zu zeigen, erwirkt hat. Nämlich dieser Preis ist sein Blut. In dem Blut ist ewiges Leben drin. Wenn ein Mensch für einen anderen Menschen das Leben geben würde, also ein Freund für seinen Freund, Römer 5 steht das, das wäre schon was Besonderes, eine besondere Liebestat, aber er könnte höchstens ein Leben damit auslösen, ist doch klar. Aber weil in den Adern Jesu ewiges Blut, ob ihr es glaubt oder nicht, ewiges Blut geflossen ist. Das Blut des Sohnes Gottes. Er wäre sonst nicht gestorben, wenn er nicht gekreuzigt worden wäre. Warum denn? Warum? Hat er gesündigt? Der wäre auch nicht krank geworden. Wieso? Der hat doch die Leute alle geheilt. Bei ihm werden die Leute nicht krank, sondern bei ihm wurden sie geheilt. Der hat die Leute noch nicht, er hatte keine Sterbebegleitung gemacht, sondern die Leute vom Tod auferweckt. Warum soll er denn sterben? Er hat gesagt, niemand kann mir das Leben nehmen. Doch nicht der Teufel oder sonst irgendjemand. Er hat es versucht, stürzt dich von hier hinab. Ja. Aber Jesus hat das nicht gemacht. Keiner konnte ihm das Leben nehmen, er konnte es geben, sagte er, ich gebe es freiwillig. Er hat die Vollmacht gehabt über sein eigenes Leben. Und selbst am Kreuz, glaube ich, dass es nötig war, dass Jesus gesagt hat, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du kannst dich ja mal nachher mal hier hinsetzen und, falls du lebensmüde bist, mal deinen Geist in Vaters Hände befehlen. Wenn wir dich nachher tot raustragen, hast du Vollmacht über dein Leben gehabt. Jesus konnte das. Der ist genau in dem Augenblick gestorben, wo er gesagt hat, Vater, zu deinen Händen befehle ich meinen Geist. Er hat seinem Geist befohlen, zum Vater zu gehen, fertig. Und dann ist er auch gegangen. Er war Ende. Können wir nicht. Wir haben keine Autorität über den Tod, auch nicht über unser Leben. Das ist auch das Frustrierende von all den ganzen Selbstmordkandidaten, die es irgendwie nicht geschafft haben, ne? Weil Gott die Hand dazwischen gehalten hat. Und deswegen, der Tod Jesu ist ein freiwilliger Tod. Das Opfer ist ein freiwilliges Opfer und das Blut in seinen Adern ist ewiges Blut. Und deswegen hat er ein ewiges Opfer gebracht. Deswegen ist es eine ewige Erlösung. Und deswegen können Tausende, Millionen von Menschen, oder was, 6 Milliarden haben wir jetzt, 1 Milliarde, 2 Milliarden Menschen, ja, oder so und so viele Menschen, können durch dieses eine Blut gerettet werden. Bis in alle Ewigkeit. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Eine unaufhörliche Quelle des Lebens und des Segens. Preist den Herrn. Dafür sollten wir jetzt gleich nochmal Gott danken, Jesus danken. Ich hoffe, dass du auch ein Angeld oder eine Erwartung im Glauben hast, dass du dass diese Erlösung Jesu und dass er Erlöser ist, dass dir das mehr sagt, mehr zeigt, mehr bringt, als vielleicht du bis jetzt vermutet hast, was mit diesem Begriff Erlöser verbunden ist. Vielleicht so ein religiöser Begriff. Hiob hat gesagt, ja, Hiob 19, 25, dieser berühmte Vers, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn ich sterben muss und wenn Staub aus mir wird, er wird mich auferwecken. Oder so ungefähr. Ja, das formuliert. Und kein anderer hätte dich erlösen können. Kein anderer hätte dich auslösen können. Am Ende von dem Buch Ruth wird beschrieben, wie der Boas dann die Ruth heiratet, und das hat damit zu tun, dass er das schuldbeladene Erbteil auslöst. Da war noch ein anderer näherer Verwandter, vielleicht kennt jemand die Geschichte, und der wollte eigentlich irgendwie zuständig sozusagen, und er wollte erst, Ruth 4, könnt ihr nachlesen, er sagte, ich will lösen, ich will dieses Landstück und damit auch dieses Erbteil auslösen. Und dann redet der Boas ihm ins Gewissen, abgesehen davon, dass er die Ruth heiraten wollte. Also, hör mal, dann musst du aber all die ganzen Erbschaftsangelegenheiten regeln, und das wird alles, das ist eine Menge Schulden, eine dicke Hypothek, die da drauf ist, so ungefähr, und du übernimmst eine ganze Menge Verpflichtungen. Da sagt er doch, mach du das lieber, ich kann es nicht lösen. Und er sagt, Boas, so, bitte alle Stadtältesten hier, alle Richter des Ortes, kommt, Bethlehem, ja. Ich löse die Ruth bzw. das ganze Grundstück hier und dieses Erbteil aus. Das ist der Unterschied. Es gibt vielleicht viele, die jemanden erlösen wollen. Das ist schon nett, das ist schon sehr, sehr nett. Viele wollen gar nicht jemand anders erlösen. Es gibt viele Gurus und viele Leute, die wollen irgendjemanden erlösen, Religionsstifter. Das ist ja schon ganz nett. Aber sie können nicht. Wollen und können ist ein Riesenunterschied. Und Jesus, der will erlösen, und der kann es auch. Der kann es auch. Der kann das wirklich auch in die Tat umsetzen. Das ist der Riesenunterschied. Und es gibt keinen anderen, der das kann. Kannst du mal gucken, es gibt natürlich verschiedene Religionsentwürfe und Philosophie- und Ideologieentwürfe, ganz interessante Sachen, ja. gibt es dicke Bücher darüber. Aber es gibt keinen, der von Sünden, von Tod, von Feindbestimmung, vom Teufel erlösen kann. Außer Jesus Christus. Mit keinem anderen Namen ist das Heil. Kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie selig, frei und gerettet werden. Außer dem Namen Jesus. Halleluja. Lass uns beten.